Ich glaube, ich habe schon viele Radiointerviews gegeben, aber das ist so ein, das passt gerade. Wir reden über Themen und packen voll aus.
Wir sind ehrlich.
Wir sind ehrlich, aber wir müssen es auseinandernehmen irgendwie mal, weil es muss doch mal jemand drüber reden.
Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
Da sind wir wieder mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt und heute müsst ihr euch wirklich festhalten.
Oh ja, das wird sehr emotional. Das ist auch eine der längsten Podcast-Folgen, ja, über 35 Minuten. Aber da lohnt sich wirklich jede Sekunde, denn wir hatten Joey Heindle zu Gast zum allerersten Mal hier bei uns im Studio. Zum einen habe ich gelernt, dass der Name amerikanisch ist. Ich vernuschel den ja gerne und sage Heindle, aber er ist natürlich Heindle. Man muss das sauber aussprechen. Außerdem erfahren wir viel über seine Teilnahme bei DSDS und im Dschungelcamp und es wird auch sehr emotional.
Oh ja, er macht die Schublade wirklich komplett auf. Ja, er zieht sich quasi aus vor uns allen. Er macht einen Seelenstrip über diese Branche auch. Also wenn ihr immer dachtet, die Musikbranche ist schlimm, ihr werdet es heute erfahren, wie schlimm sie wirklich ist.
Ja, und auch welche Verlockungen halt hinter den Kulissen lauern, wenn man so jung wie Joey, nämlich mit 18, erfolgreich wird. Und ich meine, der war bei DSDS, da gab es noch 8 Millionen Zuschauer.
Oh ja.
Da brauchte man kein Social Media und war einfach ein Megastar. Und auch das ist nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen. Also ich würde einfach sagen, lehnt euch zurück, setzt euch an einen bequemen Ort und genießt jetzt die nächsten Minuten. Das kann man sagen, nach über 250 Folgen auf jeden Fall der emotionalste Podcast.
Ja.
Ja, und guten Morgen, ihr zwei.
Guten Morgen. Schön. Unser Starbesuch heute nimmt es vorweg. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Starbesuch von einem echten König, von einem Superstar der Musikgeschichte. Hier ist Joey Heindle. Hallo.
Ich freue mich auch. Schlagerplanet, Radio in der Haus in Berlin. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, vor allen Dingen Premiere. Das allererste Mal. Wie lange haben wir jetzt rumgemogelt? Das letzte Mal mussten wir beide telefonieren, weil die Technik uns im Stich gelassen hat.
Ach, stimmt. Ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Ja, da saßt du in der Schweiz. Ich hier. Da hatten wir quasi einen Blind Date, weil wir beide uns nicht kannten, haben wir telefoniert. Okay. Jetzt sind wir alle hier.
Das freut mich total. Vor allem, es ist einfach so ein geiles Wetter draußen heute. Die Sonne scheint.
Ja.
Und wir sitzen jetzt hier in der Kabine und es wird langsam warm.
Ja, haben wir extra so bestellt. Ne? Annika Reichel hat gerne was zu gucken. Ja, das darf ich hier verraten an dieser Stelle.
Okay, warte, ich mach mal so.
Ja, mach mal auf schon. Wie schön du auch gerade rumgemogelt hast, statt rumgemacht. Nicht, dass ich da wieder einhake bei rumgemacht. Ja,
ja.
Nee, aber ich freue mich, dass es jetzt vor allem geklappt hat, weil beim letzten Mal, ja, da war die Technik so ein bisschen das Problem und jetzt bin ich zum ersten Mal bei euch hier in der Redaktion im Radio und ich freue mich.
So, sollen wir da was verraten? Kurz bevor du kamst, gab es einen Stromausfall. Ja. Die Technik hätte fast schon wieder nicht mitgespielt. Was ist es bei dir? Was will das Universum uns damit sagen, Joey Heindle? Glaubst du an so Sachen?
Ja, ich denke mal, dass ich den Laden übernehmen soll. Dass ich die Morningshow machen muss. Ich glaube, das ist das Ding.
Das
da wollte einfach
Ding.
Nur noch einmal die Augen zwinkern, das ganze Studio. Komm hier rein, mach die Morningshow, let's go.
Ja, das ist dein Ding.
Aber das könntest du auch moderativ. Also ich finde auch, schon beim letzten Mal ist mir aufgefallen, als wir nur telefonieren konnten und uns nicht gesehen haben, dass du unheimlich gut antworten kannst und dich auch toll artikulierst und Sachen auch so schön beschreibst. Also ich habe dir unfassbar gern zugehört.
Dankeschön. Ja, ich mogel mich da gerade ein bisschen rein tatsächlich in die Moderation vor der Kamera. So, und das liegt mir, glaube ich, ganz gut. Es macht unheimlich viel Spaß, aber ich könnte mir auch vorstellen, natürlich irgendwie mal nebenbei so ein bisschen für ein Radio zu arbeiten. So.
Kleiner Hinweis hier an dieser Stelle im Radio. Ich hätte da gerne auch mal eine Radioshow.
Ist doch gut. Vielleicht eine Wochenendsendung noch besetzen mit einem Promi.
Ja, das könnte man ja vielleicht machen, wer weiß. Also ich sag mal, man kann ja von überall aus arbeiten, das ist ja gar kein Problem und dann braucht man einfach so ein kleines Studio und setzt man sich rein und dann geht's los.
Korrekt.
Hier sind die aktuellen Nachrichten. Guten Abend.
Aber wir haben ja so viele Künstler hier zu Gast bei uns in der Sendung und man stellt es halt immer fest, Moderation, Gesang sind halt zwei Paar Schuhe und viele kommen wirklich dann auch an ihre Grenzen, wenn sie eben dann 30 Minuten reden müssen. Da kommen dann eben Äs und Us und und Sätze sind irgendwie in der Hälfte zu Ende. Also ich finde, die Leute werden auch besser in den Jahren dann.
Ja, oder es ist sehr auswendig gelernt, so PR-Texte, ne, wenn sie dann von ihren Plattenfirmen den Management vorgegeben kriegen, was sie sagen. Das ist, ich glaube, das ist das Langweiligste. Also wenn man Künstlerinnen und Künstler vor sich hat, die dann irgendwie diese Pressetexte, den du vor dir auch schriftlich hast, runterrattern, denkst du, ja gut, und nu?
Ich mache das unheimlich nicht gerne.
Ja,
also ich bin so wirklich der Typ, ich muss das so ein bisschen aus dem Bauch heraus sagen und das muss ich auch so ein bisschen selbst kreieren, das Ganze. Aber wenn die dann sagen, du musst genau das sagen, das ist ein bisschen schwierig.
Ja, echt sein ist halt ein großes Thema, was ganz auch in dieser Branche nicht immer so einfach ist. Ne?
Schön, dass wir darüber reden, weil das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und ich glaube, ganz, ganz wenig Menschen hier in der Branche sind echt.
Ja.
Also ganz wenige.
Guter Satz.
Und ich glaube, dass das auch immer schlimmer wird. Also wenn ich so zurückdenke, 2012, wo das alles bei mir irgendwie losging, da war das noch so ein bisschen anders. Ich weiß nicht, da hatte das noch viel mehr Stil und alles war viel krasser irgendwie. Also auch, alles war auch irgendwie aufgeräumt. Aber jetzt irgendwie, man hört, es kommen so viele Leute dazu, man weiß gar nicht mehr, wer ist. Ja. Und du denkst dir nur jeden Tag, wer ist das? Was sagt die? Was macht die? Und das finde ich so traurig, weil das geht alles irgendwie so unter und es ist nur noch irgendwie in so einem riesen Kartenhaus alles vollgestopft irgendwie und die Soße läuft schon außen raus.
Oh ja, und Talent zählt nicht mehr, sondern es ist tatsächlich eher, das ist ein Produkt geschaffen und das Produkt selbst glaubt, dass es echt ist, obwohl es gar nicht echt ist, sondern nur was erzählt, was es glaubt, echt zu sein. Und das ist
so traurig, weil viele Leute stehen vor der Kamera und erzählen irgendeine Sülze und keine Ahnung und präsentieren sich irgendwie als irgendwie ein goldener Schaukelstuhl und am Ende denkst du dir so, what the fuck, dann lernst du diesen Menschen kennen und denkst dir so, was bist du denn für einer? Mhm. Was denkst du jetzt? Wer bist du denn jetzt irgendwie? Ja. Bist du jetzt hier King Kong mit dem goldenen Schal?
Ja.
Und es ist auch so die Masse, das was du sagst. Es gibt so viele Leute und Leute, die glaube ich nicht in den Medien sind wie wir, für die ist es auch manchmal ganz schwierig. Ich habe manchmal Freunde, die kommen dann nach Hause und sagen, ha, der Witz an der Sendung ist ja, dass da das Wort Promi vorsteht. Ich kenne gar keinen. So bei Promi-Formaten, wo man einfach jeden googeln muss.
Es ist wirklich schlimm. Ich muss euch aber auch wirklich sagen, ich bin froh, dass ich tatsächlich damals in diese Branche gekommen bin.
Der Zeit voraus.
Wir hatten damals bei Deutschland sucht den Superstar noch über 8 Millionen Zuschauer. Mhm. Ich bin eins, da holt mich raus, Finale 10. Das sind gewaltige Summen. Wir haben da, das war alles anders geregelt, wie ich es vorhin schon am Anfang gesagt habe. Und jetzt irgendwie in der letzten Zeit hat sich das alles so ein bisschen verändert, aber ich bin froh, dass ich diesen Fluss mitnehmen konnte, dass ich vor allem den Spieß umdrehen konnte, weil ich bin ja damals zu Deutschland sucht den Superstar, um Musik zu machen, nicht irgendwie eine TV-Karriere zu starten. Aber es war halt dann sehr viel TV, weil ich natürlich, glaube ich, mit meiner natürlichen Art die Leute irgendwie auf meine Seite ziehen konnte und natürlich dann auch die Anfragen kamen für das ein oder andere Format. Aber jetzt habe ich einfach gemerkt über die letzte Zeit, dass ich das mit dem Fernsehen so ein bisschen blockieren muss, also nicht komplett, aber halt so ein bisschen und natürlich die Musik so ein bisschen umdrehen muss. Ja. Und dann dachte ich letztens so, als ich 30 geworden bin, jetzt bin ich 31, dachte ich so, hey, ohne Schmarrn, es muss irgendeine Veränderung, irgendwas stimmt hier nicht, du machst irgendwas falsch, du musst das machen, was du eigentlich wirklich kannst und das ist singen, ist auf der Bühne stehen, die Leute zu unterhalten und das hat tatsächlich funktioniert dann mit der Musik, mit dem Schlager, dass ich habe mich immer gegen Schlager so ein bisschen gesträubt, so dass ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, ob das so zu mir passt, weil ich bin ja mehr so der Balladensänger und so kristallisierst du natürlich deine Stimme irgendwo raus, aber ich habe dann gedacht, gut, alles klar, vielleicht vertraue ich mich mal damit und dann war ja der erste Song DJ Herzbeat. Ich sag immer so, pass auf, das passiert ganz oft, ich weiß nicht, warum es so ist, aber viele sprechen ja den Namen so Heindl, aber es ist tatsächlich Heindl. Es ist ja, der Name kommt ja aus Amerika tatsächlich. Das weiß keiner. Olli so, Heindl, kommt dieser aus Bayern. Warte mal ganz kurz, mich ruft irgendjemand an.
Bitte gerne, geh ran. Komm, wir wollen es hören.
Ah, nee, das ist meine Agentin, die rufe ich gleich an.
Oh so. Gott, Hollywood, vielleicht ist es Hollywood. Joey, geh ran.
Ja, schön wär's.
Hollywood ruft an.
Gerade verpasst, leider hättest du jetzt abgenommen, hättest eine Rolle bei Brad Pitt. Naja.
Ich war irgendwo von hängen geblieben, genau. Dann jetzt super toller Titel, DJ Herzbeat. Das war so der Einstieg in diese Schlagerwelt. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, wow. Genau das ist es. Die Leute machen mit, ich fühle mich auf der Bühne wohl. Das ganze Gesamtkonzept hat gepasst. Und danach kam ja dann so wirklich eigene Songs, so Glücksbringer und Wellenreiter, produziert von Roman Lütt, ein super Hit-Produzent. Der hat das rauskristallisiert, was ich eigentlich bin. Er hat aus mir eine eigene Schlagermarke gemacht. Und das ist so krass. Und deswegen habe ich auch letztens gesagt, das kann jetzt keiner mehr nachmachen. Das bin ich jetzt.
Ja.
Das ist meine Stimme. Keiner kann sie mir klauen. Und wir haben meinen Sound, diesen mit Gitarren und Schlagzeugen und geilen Drums und natürlich den geilen Schlagerbeat, der da drunter ist. Und genau das ist das, was, glaube ich, die letzten Jahre gefehlt hat. Bestes Beispiel, Andreas Borani. Der war immer irgendwie on the way, aber er hat nie diesen großen Durchbruch geschafft. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann natürlich sein Album veröffentlicht hat und dann ein Hoch auf uns bei der Weltmeisterschaft 2014, glaube ich, war das, ne?
Ja, 2014.
Und da war auf einmal da. So. Mhm. Und
wo
ich
ist eigentlich Andreas Borani an der Stelle, muss man sich auch mal fragen.
Das frage ich mich jetzt auch gerade wieder.
Ich frage mich das seit Jahren, wo ist er hin?
Die Pop-Leute haben sich auch wieder gedreht. Ich meine, es gab eine ganze Phase, wo Max Giesinger, Borani, wo sie alle immer ständig da waren. Jetzt ist eigentlich nur noch Vincent Weiss, Johannes Oerding im Zweifelsfall. Ne?
Also das stimmt, Borani, bitte melden Sie sich. Jeder fragt sich, wo Sie sind. Unsere Kollegin Barbara Schöneberger fragt es in jeder ihrer Sendung. Wo ist Andreas Borani?
Ich glaube, der Mann hat, macht einfach mal lange, lange Ferien.
Der chillt sein Leben und denkt sich,
alles
klar,
voll sein Leben
top.
Und kommt dann irgendwann mal wieder. Ich glaube, das war dieses gute Beispiel, dass es bei mir vielleicht genauso gewesen ist, dass ich einfach lange Zeit einfach die richtige Musikrichtung nicht gefunden habe und das Konzept und dann irgendwie 10 Jahre später ist es da.
Ja,
und
beziehungsweise
und
vielleicht
toll,
auch,
läuft.
Ja, der Stil der Musik sich verändert hat. Ich glaube, so klassischer Schlager wie früher wärst du absolut nicht, aber ich glaube, gerade durch Helene etc., die das sehr revolutioniert hat, ja, kann man eben auch als junger Mensch Schlager machen, dazu stehen und sagen, hey, ich verliere aber meine Authentizität nicht, weil es wäre natürlich auch unglaubwürdig, wenn du, wie dann andere Kolleginnen und Kollegen sagst, ich wollte schon immer Schlager machen,
richtig,
obwohl sie früher Schlager gehasst haben.
Genau, und da bin ich eigentlich auch ehrlich, dass ich es einfach nicht gewusst habe und jetzt weiß ich es, ich fühle es und ich verbinde die Texte und diesen Sound mit meinem Ich, weißt du? Und das ist so wichtig, dass du das, was du erzählst in deinen Texten, dass du das auch ernst meinst und dass die Leute das auch glauben, dass die da sind und sagen, wow, ich nehme dir den Song ab, genauso wie jetzt der neue Titel, weil das hier unser Leben ist. Das müssen die Leute glauben, aber es muss auch von dir kommen. Ich muss ihn ja fühlen und das ist, glaube ich, meine Lebenssituation, gerade auch textlich. Ich versuche jeden Text, dass der gerade zu mir auch passt. Was denke ich gerade in meinem Kopf? Genauso wie Wellenreiter. Ich wollte immer surfen und dies und das. Und dann sind wir irgendwie auf diese Idee gekommen.
Ja, super. Aber
ja, und das läuft ja auch mega erfolgreich. Du bist immer in den Airplay-Charts vertreten. Also das geht auf. Und das ist ja auch dann der Beweis, dass die Fans ja deinen Sound mögen.
Das ist cool. Das freut
das
mich
ist
total.
Doch immer
ja, weil es echt ist. Ich glaube, das ist auch wieder was. Die Leute lassen sich 2, 3, 4 Jahre vielleicht veräppeln. Aber dann am Ende des Tages kommt doch raus, was der Künstler, die Künstlerin wirklich will.
Genau. Ja. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, aber nach so langer Zeit. Und ich sage euch ganz ehrlich, vor ein paar Jahren stand ich wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf mit allem. Ich kann nicht mehr. Es nervt mich so unheimlich, weil ich war nicht mehr kreativ. Ich hab nicht die richtigen Leute um mich rum gehabt. Und jetzt habe ich so ein unfassbar geiles Team und ich bin so dankbar dafür. Es ist ein kleines Team, aber die stehen so hinter mir, es ist wie so eine kleine Familie und die haben ein Konzept gebaut, was aufgeht und das nach 10 Jahren nochmal verspüren zu dürfen, die richtigen Leute bei sich zu haben, das ist einfach großartig.
Das ist das Wichtigste.
Und jetzt wollen wir aber nochmal über deinen Namen sprechen. Du hast gerade gesagt, der kommt aus Amerika, das finde ich immer spannend, das wusste
also
ich nicht.
Also Heindle ist, also ich habe tatsächlich Vorfahren, dass mein ganzes Modell irgendwie, also Modell sage ich mal.
Das Familienmodell.
Mein Familienmodell, glaube ich, also glaube ich nicht, sondern das hat tatsächlich mal jemand rausgekriegt von der Familie, dass das kommt irgendwie aus Amerika. Das ist total interessant irgendwie das Ganze. Also, aber das ist wirklich ewig lange schon her.
Aber würde man
diese
nicht
Vorfahren
denken, ne? Bei dem Namen. Also
ja, weil wenn du so ein bisschen Slang, Heindler, yes.
Heindler.
Okay, Heindler.
Das ist das Einzige. Heindler. Ja, das können sie gut aussprechen.
Heindler. Heindler.
Heindler.
Heindler. Ja. Und wenn es halt Heindl, du sagst in Bayern, hobby deri, Heindl.
Ja, aber es funktioniert einfach international. Heindler. In Bayern und Amerika.
So. Aber es sind besser als diese R's in den Namen, wie bei Stefan Ross, wo man
Ross.
Ja an seine Grenzen kommt,
Ross,
weil man es nicht rollen kann, wenn man nicht aus Bayern kommt, wie ich.
Das ist natürlich
apropos Ross, wir gehen ja nächstes Jahr auf Tour.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, deswegen bist du ja auch hier. Es gibt ja Tourneedaten.
Es gibt viele Tourneedaten. Wir sind den kompletten März, also wirklich nonstop unterwegs. Es kommen sogar Zusatztermine dazu. Und ja, das läuft richtig gut. Und mit Claudia Jung, Michael Holm, Nicole ist auch am Start. Ja. Es wird wirklich, glaube ich, eine sehr großartige Tour und meine erste große Tournee, weil wir sind ja wirklich wir spielen wirklich in ganz tollen Hallen. Das Ganze wird ja von Manfred Headline veranstaltet, der auch die ganzen Musicals macht, auch Sister Act und so.
Ja, ja, ja.
Und das ist halt großartig, dass ich mit solchen Leuten dann irgendwie auf Tournee gehen kann. Also das ist, für mich ist das ein absolutes musikalisches Highlight.
So. Ja, toll. Und Stefan moderiert das Ganze quasi dann, ne?
Der moderiert das Ganze natürlich und wird dann die ganze Show irgendwie durchführen und dann wird natürlich jeder seinen Part irgendwie haben und sich dann präsentieren. Und ich glaube, das wird so eine ganz, so eine mischige Tour, weißt du, so ein bisschen. Deswegen finde ich es cool, dass ich mich mitgenommen haben, die Leute, dass ich so ein bisschen mein freshen Stil so reinbringen kann und dann spielt Nicole ein paar Lieder, dann Claudia und dies und das.
Toll.
Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch ein Duett dann.
Bestimmt. Ja, meist entstehen noch immer Duette bei solchen Tourneen zwischen.
Denke ich auch, ja, auf jeden Fall.
Macht dann auch mehr Spaß auf so Gemischtourneen, weil dann gibt es auch einen ganz anderen Spirit, weil man eben miteinander viel mehr macht, als wenn jeder so seine 20 Minuten abhakt und dann wieder ins Hotel fährt.
Ganz genau. Also ich glaube, es wird anstrengend werden, weil es sind viele, viele Termine und das Ganze gibt es natürlich schon auf den ganzen Homepagen, kann man jetzt schon die Tickets kaufen und so und ja, ich glaube, das wird eine coole Zeit.
Also guckt in eure Nähe, wann ihr da vorbeikommt und dann Tickets holen, dann kriegt man viel für einen Preis. Ist ja gut. Ich mag so eine Mixtour, weil dann sieht man nicht immer nur einen allein, sondern
ich glaube, das ist das Coole, weil da passiert ganz viel und am Abend geht man nach Hause und ist irgendwie so ein bisschen gesättigt, weil man sagt, okay, alles klar, ich habe alles irgendwie so jetzt gesehen, ist super.
Und verschiedene Stile. Ich meine, vielleicht ein Fan von Claudia Jung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt deine Musik kennen, die lernt dich dann kennen und umgekehrt und ich glaube, da kriegt man so ein ganzes Feeling, wie der Schlager halt heutzutage ist, so einen ganzen Abriss, was Schlagermusik sein kann.
Das ist, glaube ich, ich freue mich mich total, weil wie gesagt, das war immer so mein Traum, so eine große Tournee. Klar gab es damals auch so Tourneen, die du dann irgendwie solo gemacht hast, aber das ist so eine Big Mama, weißt
ja.
du?
Ja, so ein gesetztes Nest aus sich, was
Big Mama on Tour.
Big Mama on Tour. Jetzt wollen wir nochmal zurück. Ich meine, du hast sehr früh angefangen mit Musik. Ich glaube, wir wissen es alle, das ist kein Geheimnis. Man steigt hoch, man steigt ab, man fällt mal in so ein Loch, auch als Künstler, als Künstlerin. Mhm. Das ist schwer, sich da wieder rauszuholen. Ne? Du hast gesagt, du hast gedacht, du hörst auf. War das der Moment?
Ja, ich hatte tatsächlich eine Zeit lang, also das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, ich war tatsächlich von Depressionen umfangen. Das war echt nicht schön. Also das ging dann wirklich 3 Monate und das hat mich, es waren verschiedene Sachen, Altlasten, die ich nicht richtig verarbeitet habe. Dann auch Sachen damals aus der ganzen Vergangenheit, Ehe, hier und dort und bla. Und das hat mich alles so mitgenommen. Das hat mich als Mensch total von jetzt auf gleich so ein Nackenklatscher und nach unten gezogen. Und ich war dann wirklich irgendwie komplett irgendwie aufgelöst in meinem Herzen und konnte gar nicht mehr gerade aussehen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte mit mir nichts mehr anfangen. Wenn mich jemand gefragt hätte, du stehst morgen auf der Bühne? Nein, kann ich nicht. Geht nicht. Ich habe den Spirit nicht. Und tatsächlich haben dann auch viele gesagt, so hol dir Hilfe und dies und das. Und ich habe natürlich mit Leuten geredet, aber das ist so krass, weil ich habe das komplett selber alles irgendwie gemanagt mit mir selber. Ich wollte keine Hilfe.
Hast du keine Hilfe gesucht?
Nee, ich habe mir keine Hilfe gesucht. Das würde ich aber allen Leuten raten, die natürlich mal in so ein Loch reinfallen. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Ich habe zwar mit vielen Freunden und mit Leuten gesprochen, aber ich habe gesagt, Joey, wenn du das jetzt alleine schaffst, dann schaffst du alles.
Und ich glaube auch, weil du oft von Menschen enttäuscht wurdest in deinem Umfeld, dass die gesagt haben, sie helfen dir auch in in karrieretechnisch und wir haben es nicht getan. Und ich glaube, dann kriegt man eben auch als Künstler, als Künstlerin so ein Drive, dass man sagt, nee, macht eh keiner, mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen.
Das ist das immer, weil wenn immer sagen, ja, ich kann dir helfen, aber ich kann nur reden und dies und das. Ja, aber du kannst nicht in mir reingucken, du kannst nicht in mein Herz reingehen, du kannst das nicht bearbeiten. Du kannst zwar irgendwas Schönes sagen, aber das bringt nichts. Du musst es irgendwie auch mit dir selber ausmachen. Ich glaube, klar gehen die Leute zum Psychologen, da passieren vielleicht so 60%, die dir helfen, aber die letzten 40%, die musst du selber mit dir ausmachen, wenn du das nicht hinkriegst. Das ist scheiße. Deswegen, du musst irgendwie in dich reingehen und sagen, hey, pass mal auf, ich räume den Laden jetzt auf, ich versuche das irgendwie, das Ganze irgendwie aufzubauen und für sich selber und den Anschluss wieder auch zu sich selber zu finden, seine Mitte wieder zu finden. Und da weißt du, wie schlimm das ist, wenn du deine Mitte verlierst.
Oh ja.
Das ist ganz, ganz schlimm. Also deswegen bin ich froh, dass ich es geschafft habe mit mir selber. Es hat Gott sei Dank nicht so lange gedauert und ich glaube, ich bin jetzt sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Also seitdem ist auch irgendwie, keine Ahnung, kriegt mich auch irgendwie gar nichts mehr klein. Ich denke mir so, weißt du was, leg mir am Arsch, ey.
Strahlst du auch aus, finde ich, so eine Stärke.
So, das hat so viel ausgemacht. Ich weiß nicht, aber glaub mir eins, diese zwei Joys, die es dann in diesem Moment gab, so, das hätte keiner, also das, ich hätte gar nicht auf die Bühne gehen dürfen, weil die hätten gesagt, was ist mit dem los? Das ist ja ein Frack.
Du hättest Dinge gesagt, die du vielleicht so hättest nicht sagen sollen, ne, weil man sich dann auch, weil man so unschön wird auch innen drin.
Hatte ich dann auch irgendwie in der Zeit, ist dann mein Song auch rausgekommen danach, eigentlich danach. Übrigens, ich habe mir damals die Haare abgeschnitten. Habt ihr das gesehen?
Ja.
Das hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt.
Ja, das ist so ein Move, ne, den
das
man dann
so
macht.
Das ist so irgendwie Haare abschneiden, aber der Song hieß Glücksbringer.
Wenn man wirklich nochmal zurückblickt auf den Dschungel, ne, den du ja damals gewonnen hast, also das hast du ja so souverän gemacht, aber ich finde, da hat man auch schon gemerkt, dass du so eine wahnsinnig menschliche Entwicklung gemacht hast, weil da warst du ja noch so ein bisschen, wirktest ein bisschen verpeilt, naja, ein bisschen chaotisch, so, ne, öfter mal gestolpert und jetzt sieht man dich, ich finde, da ist so viel passiert in den Jahren, das ist Wahnsinn.
Das ist schon Wahnsinn, ja, aber leider muss man auch dazu sagen, dass man natürlich auch dementsprechend dann auch anders gezeigt wird, ne, also man darf ja nicht vergessen, von 24 Stunden werden dann irgendwie eine Stunde rausgeschnitten und es waren so viele Dinge, die ich gesagt habe, die ich aber nie so gesagt habe, sondern das waren ganz andere Verbindungen gewesen. Und das ist so eine Sache, die stört mich ein bisschen bis heute irgendwie, dass man halt natürlich irgendwie, ich meine, die haben mich super dargestellt. Ich meine, was heißt super? So super, dass ich dann irgendwo gewonnen habe.
Genau. Als Sympathieträger.
Richtig, als Sympathieträger. Aber bei mir war es ja eigentlich so, ich wollte ja jeden Tag irgendwie nach Hause. Ich habe ja gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt dies und das und bla bla bla. Und es geht mir alles tierisch auf die Nerven. Und ich glaube, ich habe es damit irgendwie schlimmer oder gut besser gemacht, dass sie dann gesagt haben, oh, der ist ja cool, den nehmen wir weiter und so. Und es ist so viel passiert, klar. Also deswegen, also ich war so jung, schau mal, wie alt war ich da? 19.
Wann war das, Dschungel?
13, Anfang 13, dann 12, genau. Und ich war so jung und ich war ja auch der jüngste Dschungelkönig irgendwie. Und keine Ahnung, das war so eine Zeit, du wirst so reingeschmissen. Erst kommt so dieser Riesenhype DSDS, wo noch wirklich DSDS war, also richtig DSDS.
Ja.
Und dann bist du on Tournee, Vollgas und im nächsten Jahr gehst du dann in den Dschungel. So, das war halt einfach für mich alles too much. Das war zu viel. Ich bin mit diesem wahnsinnigen Hype nicht so klargekommen. Das kann sich keiner vorstellen. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Es gibt diesen Hype nicht.
Das waren ganz andere Quoten.
Ja. Die Leute haben dich ganz anders wahrgenommen. Du konntest nirgendwo mehr hingehen.
Und du musstest nichts über Social Media auf Krampf machen. Du warst gemacht durch die Quote.
Also Facebook war ja damals noch irgendwie so inland. Instagram gab es gar nicht. Und das Ding ging zwar durch die Decke, aber wir haben alle gesagt, ach, passt ja, bisschen hier, bisschen Social Media dort. Aber das war nicht so wichtig, weil du bist ja schon da. Du hast ja diese Präsenz und da bist du auf eine Bühne gekommen. Da standen 3000 Leute, die geschrien haben.
Wahnsinn. Ja. Heute würdest du den Dschungel wahrscheinlich komplett anders machen. Wenn du heute nochmal im Dschungelcamp wärst, wärst du komplett anders,
glaube ich. Ne? Ich glaube, ich würde tatsächlich auch den Joey zeigen, sowieso ist ja klar, aber auf seiner kompletten Lebenserfahrungsphase irgendwie.
Die Reflexion
auf alles, was so passiert ist vorher, würde ich, glaube ich, dann denen zeigen. Und viele werden dann natürlich, würde ich sagen, wow, krass, der hat sich total verändert und der hat so viel erlebt und so. Und ich glaube, vielleicht ist er gar nicht so verkehrt, vielleicht irgendwann mal, wenn sie, ich weiß ja nicht, was RTL vorhat, aber vielleicht stecken sie ja irgendwann mal alle Dschungelkönige nochmal rein.
Ja, okay, da triffst du auf Desiree Nick. Oh, Halleluja, geht's ab.
Naja, ich komme mit allen klar. Ja, also super. Total. Aber ich glaube, ich würde die ganze Zeit singen, Schlager.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt will ich mal auf ein Thema zurück, weil du hast gesagt, du kamst mit diesem ganzen Hype nicht so gut klar. Mhm. Gab es so einen Moment, wo du irgendwie vielleicht ganz viel dem Alkohol gefrönt hast, wo Leute versucht haben, dich irgendwie vielleicht auch an andere Substanzen ranzuführen, damit du mit diesem Wahnsinn klarkommst und hast es selbst gar nicht so gecheckt?
Ja, tatsächlich gab es so diese Phasen, dass man irgendwie, das ist ja gang und gäbe, ne? Also in unserer Branche, wenn du da auf irgendeine Party gehst und auf die Toilette gehst, brauchst du gar nicht irgendwie irgendwas mitzunehmen, weil alles schon auf dem Klo irgendwie liegt. Mhm. Und ich glaube, das wisst ihr genauso und das ist halt einfach total krass. Ich habe damals diese Phase gehabt, wo man viel ausprobiert hat noch. Das hatte ich natürlich auch davor, bevor ich überhaupt gestartet habe, diesen ganzen Ding, dass man natürlich mal irgendwie einen Joint raucht oder dies und das. Mhm. Aber zu dieser Zeit, wo dann dieser Hype war. Klar waren Substanzen im Spiel irgendwie, aber jetzt nicht in Massen oder so, auch vor allem nicht bei mir. Man hat was ausprobiert. Man ist irgendwie, ja komm, schau mal hier und mach mal das hier.
Genau, man wird auch so rangeführt. Das ist das Problem.
Genau, weil ich wäre niemals auf irgendeine Idee gekommen, irgendwas zu nehmen oder so. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ich habe damit niemals damit in Berührung so wirklich 100% gesetzt. Und natürlich sagen dann mal Leute hier und dort und mach doch mal hier. Das Krasse ist halt, ich bin so froh, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas genommen habe, aber es ist schon ewig, ewig lange her. Also wir reden hier bestimmt von 7 bis 8 Jahren mindestens.
Sehr gut.
Deswegen, also so gar nicht mehr, nix.
Nicht hängen geblieben.
Null,
das ist Gott sei Dank.
Null. Also ich bin total dankbar auch dafür so und ich rauche auch nicht mehr. Also ich rauche es gab mal so eine Phase in meinem Leben, wo ich öfters mal einen gedampft habe, so, ne? Irgendwie
jetzt
ist ja
wär's erlaubt.
Jetzt wär's erlaubt. und diese Phase habe ich damit verbunden, dass ich gesagt habe, ich mache gar nichts mehr. Ich höre mit allen auf. Ich höre auf zu rauchen, ich höre dies auf und dies und das. Klar, bin ja heute dabei, der trinkt halt mal sein Bier und so. Das gehört ja dazu. Aber das war's dann auch. Also gut. So. Und selbst Alkohol trinke ich wirklich sehr, sehr selten noch. Also wirklich nur zu ganz besonderen Anlässen irgendwie.
Und nicht exzessiv immer.
Ja, deswegen. Es ist cool irgendwie, dass ich irgendwie gar nicht, ich brauche das alles nicht.
Du hast es sehr früh alles erlebt und hast es hinter dir gelassen.
Das ist das. Ich habe so früh erlebt, jetzt bin ich 31. Ich möchte vielleicht irgendwann mal weitermachen irgendwie und dann auch eine Familie haben und was aufbauen und dies und das. Es gibt so viele Sachen irgendwie, die ich noch vorhab, aber natürlich nicht mit so einer Scheiße. Diese Zeiten sind vorbei. Ich gehe auf die Bühne und hab meinen Spaß. Ich kann mit den Leuten reden. Ich brauche doch diese Scheiße nicht. Sollen sie das weitermachen? Das ist aber auch schade, weil man sieht, wie viele Menschen einfach kaputt gehen daran.
Ja. Ja.
Wie viele Menschen an Kokain kaputt gehen. Bei mir ist es so, wenn ich weiß, in meinem Freundeskreis, wenn ich wüsste, dass da irgendjemand irgendwas nehmen würde, die Freundschaft wäre sofort zu Ende. Weil ich habe einen riesen Hate gegen das, weil in meinem vorigen Leben halt so irgendwie sehr viel passiert ist und ich habe leider dadurch auch sehr, sehr, sehr viel durchmachen müssen. Also ich nicht selber, weil ich es genommen habe, aber andere und das hat mich komplett zerrissen.
Und das Schlimme ist, ich meine, jetzt kriegen es gerade alle Leute mit dieser Geschichte mit P. Diddy in den USA, wie diese Musikbranche auch Leute wirklich, gerade auch wenn Eltern irgendwie sagen, hey, mein Kind hat das Bedürfnis nach außen zu gehen, berühmt zu werden, passt auf eure Kinder auf, passt auf eure Liebsten auf, weil diese Branche kann kaputt machen. Ich glaube, da erzählen wir kein Geheimnis.
Es ist so schlimm, die Branche kann so kaputt machen, dass du eigentlich als absolut gesunder und herzensvoller Mensch da reingehst und als ein absoluter Frack nach Hause gehst. Und das ist so schlimm deswegen. Und es kommen ja so viele neue dazu, das haben wir am Anfang ja gesprochen, die achten nicht drauf. Die denken, ach, das ist cool, dieser Lifestyle, das ist das Business. Der Lifestyle ist dieses Business. Und wie gesagt, ich bin unheimlich dankbar, dass ich diese diese Kraft habe, selber entwickelt habe über die letzten Jahre, dass ich niemals mehr würde ich irgendwas von diesen Substanzen anfassen.
Toller Typ. Toll, dass du es geschafft hast. Deep.
Ich fühle das gerade so mit euch.
Ne? Ja, voll.
Danke auch, dass ihr da seid und dass ich sag's euch jetzt ehrlich, ob wir jetzt hier sind oder das Ding hier aus ist. Ich bin so ein Mensch, ich kann das nicht mit jedem machen. Also da muss auch die Sympathie, die Telepathie so ein bisschen da sein, dass man sowas erzählt irgendwie, weißt du? Man muss sich ja wohlfühlen und ich glaube, dass wir diese ganzen Themen, die wir jetzt besprechen, mit sehr viel Respekt besprechen und ich glaube, das ist gut.
Safe Space soll
es sein. Vor allen Dingen gut, dass es auch mal die Menschen da draußen hören, finde ich. Also das ist...
Ja, warum sollst du... Richtig. Ich meine immer dieses Verstecken und was weiß ich und alles...
Ist immer alles cool.
Ist alles immer cool. Nein, es ist gar nichts cool. Es war so viel Scheiße und wir sind in einer Zeit, die sowieso total crazy ist. Wir leben in einer Welt, die total crazy ist. Ja. Und wir sind in einem Business, das total crazy ist.
Und was alles vereint ist, dass eben der Hass so weit verbreitet ist. Ich glaube, das ist auch so ein großes Problem.
So
und ich bin wirklich über deinen Satz vorhin, habe ich wirklich ein bisschen auch schmunzeln müssen, weil du ja gesagt hast, damals, als ich anfing, da war alles noch anders. Und da gibt es ja immer so Sprüche, wo die Leute sagen, ja, das ist so ein Spruch, den man, wenn man älter ist, immer sagt, früher war alles besser, früher war alles anders. Aber jetzt sind wir allesamt über 30 und ich überlege immer so, war es wirklich früher anders oder bildet man sich das ein? Jetzt hast du es auch gesagt, es war damals einfach wirklich noch anders.
Es war,
glaubt heute, glaube ich, keiner mehr.
Nee, es glaubt keiner mehr, weil natürlich vielleicht...
Es sind ja nur 10 Jahre.
Genau, ja, aber unsere Generation, die jetzt so mit... Was in 10 Jahren passiert ist, das ist in ein Jahrzehnt, das ist unglaublich.
Ja.
Damals, es war alles, wie gesagt, anders, hat sich anders angefühlt. Klar, wir haben gerade über diese ganze Drogenszene gesprochen. Klar, die war schon immer irgendwie am Start. Die war vielleicht damals sogar, na weiß ich jetzt nicht, schlimmer oder keine Ahnung. Aber ich sag mal, die Leute waren anders drauf. Die haben anders getickt. Alles hatte noch viel mehr Wert.
Ja.
Und da haben die Leute, da ist nicht irgendjemand gekommen, hat eine Fernsehsendung gemacht und hat gesagt, ich bin der Star.
Mhm.
So, weißt du, wo ich mir denke, so, oida.
Arbeite erstmal.
Und warum glaubst du, in der heutigen Zeit wollen so viele in diese Reality-Schiene und dann gehen sie von Reality-Format zu Reality-Format? Ist es wirklich dann nur dieses Influencing und einfach möglichst nicht arbeiten und damit schnell Geld verdienen? Warum ist da der Reiz so da?
Das Ding ist halt, die Reality-Branche ist halt einfach einer der bestbezahltesten Branchen. Mhm. Das ist einfach so, man kann dort wirklich viel Geld verdienen. Ich habe selber so ein bisschen was auch gemacht, aber jetzt nicht so viel, sondern es waren wirklich ausgewählte Formate. Aber es ist halt einfach so, da steckt so ein Hype und die Leute gucken das unheimlich gerne, weil sie sehen, sie lieben es, wie andere Leute sich zerstören im Fernsehen.
Ja.
Wie
das
sie sich fertig machen,
alles.
Wie sie sich runterziehen, wie was sie und vor allem, wie die reden manchmal in so Shows irgendwie, wo ich mir denke, was geht denn bei euch ab?
Na, also, nicht nur reden, sondern sie spucken sich an, sie greifen sich an. Ich meine, die haben Vorbildsfunktion und das ist das, wo ich mir immer denke, leider ist das der einzige Weg, heute noch berühmt zu werden, in Anführungszeichen.
Ganz genau.
Weil ich finde, es gibt drei Stadien von Berühmtheit. Früher waren es die Stars, die wirklich was leisten mussten, die vor der Kamera standen. Dann gab es das so dazwischen, wo man so dachte, okay, dann gab es plötzlich ein Fernsehformate, Popstars, DSDS, wo du aber auch noch was leisten musstest. Und inzwischen ist es so, dass du dich eigentlich
nichts mehr leisten.
Asozial im TV darstellen kannst. Entweder so oder super sympathisch.
Genau.
Und das ist das Einzige, wie es noch funktioniert.
Aber egal, was du machst, du polarisierst. Oder du bist sowas von langweilig, dass du gar nicht polarisierst. Aber deswegen musst du ja irgendwo Gas geben, damit die Leute einschalten. Und ich meine, wenn du Scheiße redest, kriegst du 100.000 Likes dafür.
Mhm.
So irgendwie, das ist halt das. Und das wird immer schlimmer. Und ich meine, ich kann halt nur sagen, damals so Dschungel und diese Zeit, das war halt irgendwie, das hatte noch ein anderes Ranking irgendwie. Und jetzt ist es halt so, dass halt immer mehr dazukommt, wo wirklich extrem viel Schlammschlachten sind und dies und das. Und ich hatte ja auch mal erzählt, ich will mich davon fernhalten, von diesen ganzen. Ich habe dann natürlich seit 2 Jahren, mache ich jetzt irgendwie gar nichts mehr in diesem Bereich. Ich habe mich dann nur noch auf so Sachen konzentriert wie The Masked Singer, Stars in der Manege und das Promi-Backen und was weiß ich alles.
Wo wirklich Leistung gefragt wird.
Und ich suche mir auch solche Formate aus. Wir achten auch extrem drauf. Klar kann es mal wieder zu etwas kommen, wo wir vorhin gesagt haben, wenn es mal so eine Jubiläumsstaffel gibt oder so, dann ist es ja, das hat man ja schon mal gemacht irgendwie, aber ich glaube, ich würde nicht in ein Format gehen, wo ich mit Menschen bin, die mich irgendwie runterziehen und vor allem, es ist so, ich muss es einfach sagen, seit ich diese Formate nicht mehr so mache, hat sich mein komplettes Spirit, was Musik angeht, verändert. Also die Leute nehmen einen ganz anders wahr.
Mhm.
Die Radiosender, alle da draußen, dieses ganze Musikbusiness geht auf einmal auf. Die nehmen dich ernst. Die sehen, okay, alles klar, der will das. Der will genau das machen, wo er mit angefangen hat. Und nicht irgendwie so eine Scheiße. Er ist Musiker, genau richtig. Und das ist wieder Leistung. Das ist wieder volle Leistung. Ich meine, so ein Song ist ja nicht von heute auf morgen geschrieben, sondern das sind Monate, wo man da dran sitzt, riesen Studioproduktionen hat und alles Mögliche. Und dann kämpft man auch dafür. Oder ich sitze irgendwo mit irgendjemandem im Raum und er labert mir irgendeine Story voll und sagt, was ich für ein Arschloch bin.
Ja, das ist dann der Unterschied. Aber das würde dann wieder Follower kriegen. Ich glaube, Social Media hat einfach wahnsinnig viel verändert am Ende des Tages.
Auf jeden Fall.
Und jeder will Influencer werden und einfach nicht arbeiten. Das ist so unterm Strich.
Ist halt einfach leider so, das muss man einfach sagen. Und deswegen, ich finde es, also ich könnte es nicht. Und ich habe so oft das Angebot bekommen, so, ja, mach mal das und mach mal hier für Werbung und dort für Werbung. Ich kann das irgendwie nicht. Ich muss für ein Produkt dann auch leben irgendwie. Ja. Ich kann nicht irgendwie, was weiß ich, eine Zahnbürste vermarkten, die ich total hässlich finde und mir niemals in die Pappen schiebt.
Aber ich glaube, das ist viel so egal. Und du kannst ja jetzt die Jugend auch fragen, was willst du werden? TikToker. Das ist ja klar, also ich meine, es ist halt einfach, ne, jetzt TikToker. Ist TikTok ja das, die alle erfolgreich
das
sind.
Das gibt es irgendwann mal beim Arbeitsamt.
Umschulung
zum TikToker.
Die ja mittlerweile auch schon Promis dann sind, ja? Also es ist wirklich...
Umschulung zum TikToker.
Was möchtest du werden? TikToker. Hallo.
Was ein Wahnsinns-Radiogespräch. Also ich glaube, ich habe schon viele Radiointerviews gegeben, aber das ist so ein... Das passt gerade, ne? Merkt ihr das auch so irgendwie? Keine Ahnung, so wir reden über Themen und packen voll aus. Wir machen gerade alles irgendwie nieder.
Na, und vor allem ohne drüber nachzudenken.
Nicht nieder, sondern wie sagt man...
Wir sind ehrlich.
Wir sind ehrlich, aber wir müssen das auseinandernehmen irgendwie mal, weil es muss doch mal jemand drüber reden.
Ja. Aber ich finde es auch schön, dass man darüber redet, weil ich bin im Moment gerade wieder, dass ich wirklich ein bisschen Trash-TV gucke. Ich habe mich mal ewig lang davon verabschiedet, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Im Moment gucke ich es wieder und denke mir dann so jeden Abend, es kann doch nicht mehr normal sein, was für Leute dort Promis sind und wie die sich alle untereinander benehmen und da ständig alles ausgepiept werden muss. Redet der Mensch von heute so miteinander, redet er so mit seinem Partner? Also Sommerhaus, Fragezeichen, wo ich so denke, redet irgendein Paar noch normal mit sich? Nein.
Das
wird sich nur noch angeschrieben.
Die Spitze des Eisbergs.
Ja. Ja, also ich meine, ich habe damals tatsächlich auch dieses Angebot bekommen, dass ich ins Sommerhaus der Stars gehe und da war ja damals auch meine Ex-Frau dort drin, ja. Und das wollten die irgendwie so verdrehen und verkuppeln irgendwie. Und
natürlich
habe ich das sofort abgelehnt, würde ich niemals machen. Aber wenn ich reingegangen wäre und es wäre dann so gewesen, ich glaube, das wäre der schnellste Auszug ever gewesen. Ich wäre reingegangen, hätte ein Bier getrunken, wäre wieder gegangen, hätte gesagt, schönen Tag noch.
Wollt ihr mich verarschen, Freunde?
Ja, das Ding ist halt... nichts gegen das Format. Das Format lebt, da passiert was. Aber ich mache das einfach nicht.
Aber der
das
Ton
ist so,
macht die Musik da mittlerweile.
Der Ton macht die Musik. Und wenn ich mir das jetzt wieder anschaue, klar, man sieht dann so diese ganze Vorstellung, was da passiert und dass alle happy sind. Aber dann sind sie da drin und dann zerreißen sie sich und sind so traurig. Und ich finde es so schade, dass dann auch so Beziehungen kaputt gehen. Wo dann auf einmal so, ja, ich fahre jetzt nach Hause und ich habe keinen Bock mehr. Das finde ich irgendwie traurig. Aber ich meine, davon lebt ja auch das Format. Aber so ein Format kann halt auch so eine Ehekrise daherholen.
Natürlich.
Ja, klar. Vor allem, wenn man sich so benimmt und sich so anschreit.
Ja, also. Oder sich auch instrumentalisieren lässt. Auch das ist ja etwas, was natürlich dort gemacht wird. Kennen wir alle von Germany's Next Topmodel. Da wird dann irgendeiner Kandidatin erzählt, die hat das über dich erzählt, hat sie gar nicht und schon macht man Stunk in diesem Haus.
Ganz genau.
Und ich finde, gerade sieht man jetzt bei den Formaten, dass sie versuchen, diese drei Generationen Stars zu mischen. Diese Älteren mit diesen Zwischenkandidaten, ne, die irgendwie und diesen Social Media Leuten. Das funktioniert nicht, weil die verstehen sich gar nicht. Die haben keine gemeinsame Basis.
Na, die Älteren werden denken,
was hast du geleistet?
Also wir denken das ja jetzt auch schon, nicht mal die Älteren. So ab 30, die Leute denken, naja, ich stehe auf einer Bühne, ich singe, ich habe was geleistet und dann sitzt du da mit irgendwelchen...
Ja, das ist halt auch so das Problem, dass man halt einfach irgendwie diese Formate sieht. Also ich will diese ganzen Reality-Formate überhaupt nicht zerreißen, weil es gibt ja vielleicht noch das ein oder andere Format, was wirklich cool ist, wo auch ausgezeichnet worden ist. Ich liebe ja so Reality-Formate, wo viel Action passiert, was Sportliches.
Ah ja, so.
Sowas finde ich cool. Also zum Beispiel, ich habe eins gemacht, Global Gladiators. Das war 2018 mit Lukas Cordalis und Sabrina Setlow und was weiß ich. Das hatte so Charakter, weil es hat einen super Cast, es hat einen bekannten Cast, einen Cast, der in dieser Branche steht und vor allem mit Leuten, die wie Sabrina Setlow mega erfolgreich waren und dies und das. Das Ding ist, wir hatten eine super Reise durch ganz Thailand, 8000 Kilometer und wir haben die krassesten Challenges gemacht und das war der schönste Format, was ich jemals gemacht habe. Das war, als das zu Ende war, wir waren alle so traurig. Das hat uns so zusammengeschweißt. Und man hat sich so dran gewöhnt, an diesen mini kleinen Container. Man hat auf so Feldbetten geschlafen, die arschhart waren, wo du jeden Morgen mit Ischiasnerv aufgewacht bist. So irgendwie. Und das, keine Ahnung. Und als es so zu Ende war, ist so, nein, das kann nicht sein. Ich kann hier nicht raus. Ich will hier nicht gehen. Das ist so wahnsinnig. Und das sind so Formate. Ich wünsche mir so sehr, dass irgendjemand im kreativen Bereich, bei den ganzen Produktionen, Produktionsfirmen wieder auf solche Formate geht. Macht. Ihr müsst da draußen mehr diese Action-Formate machen. Klar, rappelst dann mal im Karton. Aber es muss, wenn du den richtigen Cast hast, dann ist das mit Respekt.
Ja.
So. Und wenn da mal irgendwie ein Schimpfwort fällt, passiert, das ist ja ganz real.
Genau.
Aber wenn man sich fokussiert auf diese Challenge, da habe ich so Bock drauf. Sage ich euch ganz ehrlich, wäre ich sofort am Start. Auch wenn es heißt Reality, was weiß ich, ja, Global Gladiators 2.0.
Aber das ist was anderes. Eben, wenn es um etwas anderes geht, als sich nur zu beschimpfen. Das ist, glaube ich, die große Problematik.
Also, was ich halt nicht cool finde, man geht in ein Format, wird eingesperrt und dann geht man irgendwie psychisch kaputt.
Das ist mein Ding, seinen Lauf.
Ja, und dann gibt es den Bum-Bum-Room, wo man weiß, worauf es angelegt ist. Ganz so, wir wollen dazu mal zurück wieder zu schönen Themen, nämlich zu deiner tollen Musik. Du hast ja schon gesagt, Schlager warst du nicht ganz so gut eingestellt. Man hat dich dann quasi mit ins Boot geholt. Du feierst den Schlager inzwischen richtig.
Ja.
Gibt es aber auch so Dinge, die du am Schlager, wo du sagst, oh, das ist beim Schlager vielleicht im Vergleich zum Pop früher nochmal verrückter?
Nochmal verrückter. Also ich glaube, dass wir jetzt gerade in so einer Zeit sind, wo wir gerade mit den Klängen wieder so von damals so ein bisschen zurückkommen. Schaut euch mal den Song an, weil das hier unser Leben ist. Diese Streicher, diese Pianos. Mhm. Din, din, din.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen der Style von damals, den wir so ein bisschen wieder vielleicht zurückholen und vermischen mit was Neuem wieder. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz cool, wenn das jetzt mal gemacht wird. Ein bestes Beispiel, wie das eigentlich angefangen hat mit dem ganzen Schlagerbereich. Also DJ Herzbeat war zwar schon irgendwie dann da, das hat mir auch extrem geholfen. Ich danke auch, dass ich das machen durfte, aber Ralf Siegel war tatsächlich die entscheidende Frage. Irgendwie so damals, also der Mann, der hat mich aufgenommen. Wir haben eine Single zusammen gemacht, Hallo, Hallo, schönes Leben.
Mhm.
Die war auch super, lief richtig gut. Aber generell, dass er mich da reingebracht hat irgendwie, dass er gesagt hat, komm, ich nehme dich auf, ich produziere mit dir was. Und dann hat man da schon so ein bisschen gemerkt, das ist so, der hat mich schon so ein bisschen in die Richtung gedrückt.
Ja, in echte Musik.
In echte Musik so.
Nicht Synthes, sondern auch richtige Instrumente.
Genau, weil vorher, das war irgendwie Joey, aber es war nicht dieser Joey, den ich jetzt auch fühle. Und ich würde niemals mehr in dieses zurückgehen in die andere Musik. Ich bleibe hier im Schlager oder keine Ahnung, ich mache englischen Schlager.
Ja, wer war?
Nein, bleib im Schlager.
Nein, ich bleib in, das ist voll mein Ding. Ich liebe diese Musik und ich muss dir echt sagen, jedes einzelne Lied, was es von mir jetzt gibt im Schlagerbereich, das schätze ich so und das sind meine Babys so, weißt du, so in meiner kleinen Truhe, die kann ich jetzt so mitnehmen und präsentieren. Das ist voll das schöne Gefühl.
Ja, das bist
das
du.
Das klingt gut.
Das bist einfach jetzt du. Du bist angekommen.
Ja, glaube ich auch. Ich bin angekommen.
Und im kommenden Jahr auf Tour zu erleben, wir wollen es nochmal sagen, im März ganz viele Termine. Am besten, ihr guckt auf der Homepage bei euch, bei Stefan Ross, wo auch immer.
Ja,
ihr alle seid
richtig.
Auf Tour. Claudia Jung ist noch dabei, Michael Holm ist noch dabei, Nicole ist noch dabei.
Und noch viele Newcomer natürlich.
Viele mehr.
Und
ja,
wenn ihr mal vielleicht Pause habt auf Tour, dann kommt gerne uns besuchen. Du auch, weil unsere Zeit für heute
Nein.
ist leider um. Aber
Was?
Komm bitte wieder.
Ich hätte noch so viele Fragen.
Ich
weiß,
aber
das
guck,
ist so schön.
Guck auf die Uhr.
Aber okay, können wir noch eine machen?
Na,
komm,
klar.
So eine Zugabe.
Eine Zugabe. Ja, Jürgen, darf ich so eine Frage stellen?
Ich dachte Song meinst du, oder?
Ach, Song. Ja, dann machen wir doch einen Song. Dann würde ich sagen, was haben wir vorhin gespielt? Dann haben wir Wer außer dir schon gemacht?
Nein.
Nee, dann machen wir den jetzt, weil es alles so schön war. Wer außer dir? Wer außer euch?
Du kommst bitte ganz schnell wieder zu uns, okay?
Wenn ich wieder in Berlin bin, komme ich vorbei und dann reden wir über das nächste Thema.
Ja, genau. Dann kriegt ihr noch mehr Einblicke in diese Branche.
Ja.
Das ist so schön, weil wir drei kennen uns alle gut aus und wir verraten euch alles.
Let's go.
Vielen Dank, Joey. Bis bald.
Ich freue mich auch. Danke euch.
Tschüss.
Trinken wir erstmal einen Kaffee.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Also ich muss echt sagen, das Gespräch hat mich verfolgt. Ich glaube, ich habe sehr vielen Leuten davon erzählt, dass sie sich das anhören müssen. Das ist nach über 250 Folgen, die wir schon gemacht haben, nochmal ganz, ganz großes Kino und irgendwie auch nochmal eine ganz andere Seite.
Ja, Chapeau, Joey Heindle, vielen Dank dafür. Ich meine, wir versuchen ja immer für euch rauszukriegen, irgendwie Geheimnisse von Künstlerinnen, von Künstlern, aber dass er wirklich so einen Seelenstriptease macht, das ist wirklich mit Dankbarkeit verbunden. Danke, dass du uns da so vertraust und danke, dass wir daran teilhaben dürfen und auch was lernen dürfen davon.
Ja, und wie er so schön gesagt hat, er fühlt es gerade. Und ich glaube, wir haben das auch gefühlt. Und es wurde ja auch mitgefilmt. Ich glaube, man sieht es auch bei unseren Gesichtern. Also ich habe schon wieder Gänsehaut. Wirklich danke, 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 Joey Heindle. Und in der kommenden Woche sind wir zurück. Mal schauen, was uns dann da erwartet.
Oh ja, wir sind für euch am Start im weltbesten Podcast der ganzen Welt. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web schlagerplanetradio.com.